Alright.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und der Typ, der mir gerade in die Anmod reingequatscht hat, das ist der Jan. Guten Morgen.
Ich habe dir überhaupt nicht in die Anmod reingequatscht. Ich habe, wenn da hier niemand sagt, dass hier schon aufgenommen wird, also bitte, ich möchte diesen Podcast hiermit unterbrechen und aber ganz anders.
Ich habe so ein, wie im Fernsehen, weißt du, so eine Klatsche gemacht, weißt du, da wird ja auch die letzte, da heißt ja dann irgendwie 3 und 2 wird ja schon nicht mehr angesagt, damit man nicht reinspricht. Und dann macht man nur diese Klappe, wenn die Aufnahme losgeht. Das habe ich natürlich gemacht. Jetzt fällt mir aber gerade auf, für einen Podcast ist es reichlich dämlich, das zu machen. Weil ja, das konntest du ja gar nicht sehen. Also okay, dann sorry, mein Fehler. Jan, du bist Twitter-Großmaul, Lebemann und Bierkenner, würde ich mal sagen. Damit ist deine Biografie eigentlich vollumfassend beschrieben, oder? Aber willst ja. du dem noch was hinzufügen?
nee, eigentlich passt es so, also passt so wunderbar, stimmt und ja gut. Ich bin eigentlich also im so beruflich PR-Manager bei Ubisoft und bin aber heute irgendwie mal privat hier, war auch schon irgendwie schon mal zu Gast vor einiger Zeit und bin heute einfach mal so hier und wir haben uns gedacht, wir quatschen mal über ein Buch.
Bevor wir dazu kommen, du bist ja, das hast du jetzt einfach unter den Teppich gekehrt, ja auch selber jüngst unter die Podcaster gegangen. Willst du da noch mal kurz was dazu sagen?
Ach so, ja klar, natürlich. Ich habe zusammen mit Joe Isim, den ihr vielleicht auch kennt, der Herr @Rinderhack auf Twitter, zusammen mit ihm einen Podcast gemacht. Wir haben uns irgendwie vor, 2 Monaten oder sowas mal angefangen und haben gesagt, wir machen einen lustigen Podcast zu allem außer Videospielen. Da man ja beruflich viel mit Videospielen zu tun hat, ich gedacht, gut, machst du Musik, machst du irgendwie Entertainment allgemein. Wir haben keine richtig vorgefertigten Themen. Es ist so mehr oder minder frei von der Leber. Jeder überlegt sich immer für die nächste Folge ein Thema, von dem der andere nichts weiß, stellt es dann vor und ja, dann wird drüber geredet.
Das Leber übrigens auch wirklich wörtlich zu nehmen, weil wenn man die Bier-Klack-Geräusche hört in eurem Podcast, das wird auch immer, ist auch ganz witzig, am Anfang ist es noch seltener und je länger die Folge läuft, desto öfter hört man das Plopp und Klack. Ich weiß nicht, ob das nur coole Soundeffekte sind, die ihr einspielt oder habt ihr da wirklich einfach ein Kastenbier jeder neben euch stehen?
Das sind alles nur Soundeffekte, ja. Natürlich. Wir würden nie im Leben irgendwie in einem Podcast Alkohol trinken. Also, das, was wären wir denn für Vorbilder? Also, nee. Das ist genau wie jegliche, ich würde mal sagen, Geräusch, sonstigen Körperaktivitäten, Geräusche, die sind auch alles nur Soundeffekte.
Alles nur Soundeffekte für den Gag, wie diese amerikanischen Frühstücksradiosendungen, die dann immer so
so genau, so ist es.
Genau, alles
ja,
klar.
Wir haben jetzt irgendwie jüngst die neueste Folge handelt von Masters of the Universe und also das war mein Thema, was ich irgendwie vorbereitet hatte und Joe hatte vorbereitet Bruce Willis und ja, geht halt einfach um Masters of the Universe, um alles, um Figuren, um die Hörspiele, um alles drum und dran und um Bruce Willis als Schauspieler. Ist ganz lustig geworden und ja, hat viele Soundeffekt-Biere gekostet.
Und ihr habt's immer so, dass einer mehr oder weniger das Thema schon ein bisschen vorbereitet und der andere weiß es aber vorher nicht. Also das heißt, genau. Der wird mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen.
Genau, das ist dann schwierig. Das ist immer so ein Lotteriespiel. Das heißt, wenn man bereitet schon mal so ein bisschen irgendwie was im Hintergrund vor, dass wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt gesagt, wenn Joe mit He-Man oder mit Masters of the Universe überhaupt nichts anfangen kann, dann hätte man halt irgendwie umgeschwenkt auf was irgendwie 90er Jahre Cartoon-Serien oder Actionfiguren allgemein und hätte dann da irgendwie was geändert. Aber theoretisch ist es auch lustig, wenn das gar nicht geht. Also man merkt auch immer, dass derjenige, der natürlich das vorbereitet hat oder derjenige, der mehr Ahnung davon hat, dann auch immer die Überhand nimmt im Podcast und der andere irgendwie nur Soundeffekte beisteuert.
Finde ich sehr reizvoll, weil es hat so ein bisschen was von so Blind-Karaoke oder sowas, dass man halt, kann sein, dass man halt genau was Cooles erwischt und auch voll viel zu dem Thema sagen kann, kann aber auch sein, dass man da irgendwie gar nichts drüber weiß, das ist natürlich echt immer reizvoll. Man lernt auch was, ich dachte ja relativ lange, diese Monheimer Dreck, ich kann, weiß gar nicht, kann es richtig aussprechen, in einer der ersten Folgen, dachte ich, ja, der verarscht uns doch, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich es gegoogelt und es gibt wirklich eine, man halte sich fest, man höre und staune, eine Spezialität aus Mannheim, die heißt wirklich Monheimer Dreck.
Ja, genau, Monheimer Dreck heißt es.
Monheimer Dreck.
Gibt's in Monheim und das ist, also war in der ersten Folge, hatten wir es einfach kurzzeitig über Xavier Naidoo, über Reptiloiden und so. Und da der aus Mannheim kommt und ich bin irgendwie in der Nähe aufgewachsen, in Heidelberg, haben wir einfach so frei von der Leber weg drüber geredet und sind dann drauf gekommen, dass eigentlich das Beste, was aus Mannheim kommt, Monheimer Dreck ist. Und das ist halt wirklich einfach eine Süßigkeit. Also uns heißt halt einfach Monheimer Dreck. Und ja, so lauter so Zeugs einfach über alles Mögliche, über lustige Geschichten und lustige Dinge von zwei wenig alkoholisierten Menschen.
Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Den Namen hast du schon gesagt, oder?
Jans and Joses.
Okay, war ich jetzt gerade nicht sicher, aber natürlich den Anfängerfehler gemacht. Podcast-Name mit Wortspiel, das checkt keine Sau.
Ja, das
ist bei uns. Ich muss von wo sind sie? Insta Moin? Das habe ich noch nie nicht gehört. Wortspiele in Podcast-Namen, da, also das ist quasi ein Garant dafür, dass Podcast unerfolgreich bleibt, weil das checkt keiner.
Ja, aber das ist doch ganzen Roses und Jansen Joses. Ja, das kann halt keiner lesen. Das ist das Problem wahrscheinlich. Aber wir besingen es auch oft genug. Das ist irgendwie seit Folge 2 auch Konzept, dass wir unsere Titelmelodie selbst einsingen, live während der Folge und auch nach jedem Thema quasi das davor vorangegangene Thema spontan und live besingen. Ja, niveaulos sollte man hinzufügen, vielleicht. Okay.
Ich halte das dann so wie mit der Nationalhymne, ich stehe dann immer auf, wenn was besungen wird und die Hand aufs Herz und dann setze ich mir erst wieder hin, wenn das Thema dann kommt oder sowas. Genau, also du hast ja schon gesagt, du bist PR-Manager bei Ubisoft. Also falls jetzt, nur ganz kurz zur Erklärung, falls sich jetzt jemand denkt, Alter, was gehen die denn so flapsig miteinander um und hauen sich hier die Sachen um die Ohren. Das liegt daran, dass wir sowohl beruflich relativ viel Kontakt haben, aber auch privat recht gut befreundet sind und deswegen uns auch schon länger kennen und deswegen auch einen, sagen wir mal, etwas saloppen Umgangston pflegen. Dass du aber nie zu Gast bist, liegt aber eben, wie gesagt, daran, dass du bei Ubisoft PR-Manager bist und deswegen wir, also sowohl von dir aus, auch von uns, relativ klar war, dass es da irgendwie blöd ist, weil du natürlich nicht über ein Produkt reden möchtest, was irgendwie von einem Konkurrenten kommt, weil das für dich dann auch in der Arbeit irgendwie blöd ist und wir natürlich auch schlecht irgendwie mit dir über ein Produkt deiner Firma reden können und deswegen ist das so. Ist aber heute mal ausnahmsweise kein Problem, weil wir reden über ein Buch und das Buch heißt Masters of Doom. How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture. Das hat wenig Aktuelles und außerdem ist es ein Buch. Das heißt, da kommst du überhaupt nicht in irgendwelche problematischen Gewässer, dass du irgendwie in Stress kommst mit deinem Beruf. Das Buch ist schon ein bisschen älter, von 2003, ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber da ja jüngst das neue Doom erschienen ist und die Marke damit ja auch mehr oder weniger wieder gerebootet wurde, weil es ja keine Zahl im Titel trägt, ist es thematisch eigentlich wieder aktueller denn je. Und ganz kurzer Fun Fact noch, mit einem späteren Buch des gleichen Autors, nämlich David Kushner heißt er, Jacked, die Unauthorized Story of GTA, ist auch von David Kushner und es war das erste Mal, als ich bei Manu zu Gast war, mit diesem Buch. Also ist im Prinzip Spielehistorie und Insert Moin Historie in einem. Also ist ein riesiges Netz. Da kann man jetzt wie bei so diesen Verschwörungstheorien, kann man so, ah, hier, guck, da, der Autor und da und hier. Und da war er zum ersten Mal zum Gast. Vielleicht ja mal ein Thema, aber für euch wieder Verschwörungstheorien und so.
Wahrscheinlich ist David Kushner, bist du das. Also
ist, genau, es ist eigentlich ein Anagramm für was weiß ich was. Schreibt unter dem Pseudonym und sonst was. Also, nee, keine Ahnung. Jan, Masters of Doom. Wie gesagt, ein bisschen älteres Buch, aber trotzdem mega interessant. So viel nehme ich schon vorweg. Um was geht's da?
Es geht einfach um die Geschichte von id Software, also von den beiden Jungs, die id Software gegründet haben, John Romero und John Carmack, wobei halt eben dass sich der Autor dran entlanghangelt an den beiden Persönlichkeiten und wie die Firma geprägt haben, wie deren ich sag mal persönliche Vorlieben oder ihre Persönlichkeiten einfach wie daraus Spiele wie Commander Keen entstanden sind, Spiele wie Dangerous Dave, Catacomb 3D kennt man vielleicht eher weniger, dann halt natürlich das Wolfenstein 3D und dann natürlich irgendwann Doom. Und ich finde, es erklärt es ganz gut oder es macht es einfach vom Storytelling her einfach super, weil du liest das Buch und du möchtest einfach nicht aufhören zu lesen. Es liest sich echt super schnell, super, super leicht und es ist trotzdem, es hat einen journalistischen Hintergrund. Klar, mag irgendwie vielleicht hier das ein oder andere da mal ein bisschen romantisiert sein, aber so im Großen und Ganzen, ich fand das Buch echt klasse und macht echt Spaß zu lesen und verarbeitet halt auch viel von der frühen Spieleentwicklung und wie Spieleentwicklung damals war, wie Shooter entstanden sind und was aus Shootern wurde. Also, boah.
Das habe ich, glaube ich, damals auch, oder ich hoffe, ich habe es gesagt, wahrscheinlich habe ich es nicht gesagt, weil damals, aber wie gesagt, war ich das erste Mal Manu zu Gast und total aufgeregt und so und habe ich bestimmt die Hälfte vergessen. Ich hoffe, ich habe es damals auch über Jack gesagt. Der David Kushner ist ein sensationell guter Autor, finde ich. Also der schreibt einfach echt gut. Und selbst wenn er, wie du richtig sagst, ja eigentlich eine historische Aufarbeitung von irgendwas macht, liest sich das Ganze trotzdem eher wie ein Thriller, ne? Also es könnte auch so ein John Grisham-Ding sein, wo man sagt so, oh, das ist so ein Turnpager und boah, krass, was passiert jetzt mit der Firma und wie geht's jetzt weiter und oh krass, jetzt werden sie verklagt wegen irgendwas und also es liest sich tatsächlich wie eher wie so ein Grisham-Thriller und deswegen ist es auch so spannend, obwohl es eigentlich auf wahren Fakten basiert. Klar, vielleicht mag das eine oder andere, wie du richtig sagst, so ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen romantisiert sein, aber ich glaube, er stellt da schon das Lesevergnügen in den Vordergrund und lässt auch manchmal so Sachen weg, absichtlich, um sie dann später aufzugreifen und sowas. Also dieses, was man halt auch in einem guten, ich sag mal, Thriller macht, dass man halt dem Leser nicht alles erklärt, dass man manche Sachen vielleicht absichtlich und dann erst später den sprichwörtlichen White Rabbit so aus dem Hut zaubert, ne? Und das hat mir in dem Buch tatsächlich auch gut gefallen und ich konnte auch, also ich habe es im Urlaub gelesen und hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit, weil wir da eigentlich relativ viel unterwegs waren und trotzdem habe ich es im Urlaub innerhalb weniger Tage durchgelesen, obwohl es, warte, lass mich kurz nachschauen, 300 Seiten hat und hinten ist noch ein bisschen Anhang dran. Also wirklich einfach vom Schreibstil und von der Art, wie er diese Story präsentiert, super gemacht, ne?
Ja, eben, genau, weil du halt immer irgendwie die beiden Figuren hast, an denen du dich irgendwie entlang hangeln kannst oder mit denen du dich selbst irgendwie vielleicht dann auch auf irgendeine Art identifizierst, dass du irgendwie sagst, in jeder Person kann ich irgendwie so ein bisschen was sehen vielleicht und er porträtiert die auch echt nett und echt cool, also er fängt irgendwie bei beiden bei der Kindheit an, bei John Romero eher so irgendwie der Rockstar, der irgendwie nach vorne prescht und keine Ahnung und irgendwie die Öffentlichkeit sucht, der Carmack ist eher so derjenige, der in sich verschlossen ist und irgendwie die Engine programmiert von dem ganzen den It-Spielen quasi und diese beiden im Kontrast und dann wie du auch sagst irgendwie immer mal wieder hier werden sie davon verklagt, hier kommt das jetzt ins Spiel, hier ziehen sie jetzt in ein neues Gebäude um, hier kommt jetzt irgendwie auf einmal American McGee irgendwie mit rein und so Geschichten, das ist schon echt sehr cool und er arbeitet auch immer die Zeit heraus, in der das gerade spielt und was gerade an Konkurrenzprodukten irgendwie zu Doom entstanden ist, wann dann kam Duke Nukem und hat das völlig Neues gebracht, irgendwann kam Quake, hat wieder natürlich irgendwie zum allerersten Mal richtig komplette 3D-Engine am Start gehabt und nicht dieses Fake-3D von einem Doom. Und das ist einfach echt großartig. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir greifen nicht zu viel vor, wenn wir jetzt irgendwie eine Geschichte vielleicht mal aufgreifen. Und ich denke, siehst du es als Spoiler oder so, oder was meinst du?
Nee, also weil erstens, es ist so ein bisschen, ja, was soll man bei einem Buch spoilern? Du hast eine Geschichte erzählt, die eh vor irgendwie, wie viel, weiß ich nicht, 30 Jahren passiert ist. Im Grunde ist das ja eigentlich alles bekannt. Man kann es hier nochmal nachlesen. Ist jetzt kein großer Spoiler. Bevor du aber gleich zu der Geschichte kommst, ich wollte diesen Aspekt auch nochmal ansprechen, dass John Romero und John Carmack, dass die eigentlich zwei so komplett gegensätzliche Typen waren, ne? Also, die konnten natürlich beide gut programmieren, aber es war schon so ein bisschen dieses Rockstar versus Nerd, ne? Der Romero tatsächlich so mit diesen langen Haaren und der hatte dann immer auch Fotos, wenn man ihn gesehen hatte, der so Lederklamotten und Metallketten und sowas. Also, der war wirklich dieser Rockstar. Und der Carmack ist ja heute noch eigentlich so ein Nerd-Typ, so mit diesen Jeans, die so ein bisschen zu hoch gezogen sind, so diese etwas schlabbrigen T-Shirts, dann hat er so seine Brille auf und auch jetzt nicht so einen fetzigen modernen Haarschnitt und so. Also im Grunde waren das beides auf ihre Art so ein bisschen gesellschaftliche Außenseiter. So, der eine so natürlich in diesem so Rock- und Metal-Zeugs, was jetzt ja nicht so der Mainstream ist, und der andere halt in diesem Nerd-Zeugs. Die haben sich aber für eine Zeit lang zumindest zusammen irgendwie so wie Nitro und Glycerin, ne? Also so, wenn man beides zusammenkippt, dann gibt's eine fette Explosion, das kann was Cooles ergeben, kann aber auch echt böse werden, so ungefähr. Und Carmack war auch eigentlich eher immer so der Techniker, also das kommt ja in dem Buch auch gut raus, dass der Carmack eigentlich eher, der war eher der Programmierer, der Coder. Den haben eigentlich Games gar nicht so interessiert, wenn man ehrlich ist, sondern der wollte einfach nur an der Speerspitze der Computerentwicklung programmieren. Und das musste halt mit Games machen, weil da war das, wo die modernste Technik entwickelt wurde, wo die besten PCs, die aktuell im Markt waren, gebraucht wurden und wo er den aktuellsten, krassesten Code schreiben konnte, weil es halt, wie richtig sag, so auf einmal gab es dann echtes 3D und nicht mehr dieses Fake 3D und so. Und das fand ich einfach dieses Zwiespiel zwischen den beiden Charakteren, was sich im Prinzip von Anfang an bis Ende durchzieht, fand ich auch einfach ein mega geiles Setting für das Buch. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das hat er sich natürlich jetzt nicht ausgedacht, der Autor, sondern es war halt die Realität. Aber ich fand, es wäre deutlich weniger spannend gewesen, wenn das jetzt einfach nur ein Typ gewesen wäre, der It gegründet hätte und man hätte halt dem seine Geschichte nachvollzogen.
Ja, eben genau. Du hast halt einfach die zwei Figuren und das ist definitiv viel interessanter, als wenn du das, wenn du es nur an einer Person aufhängst, das stimmt. Und Fun Fact ist, oder was das mit Carmack und gerade was auch der Realitätsbezug angeht, dieses, dass er wirklich ein Nerd ist, das ist auch irgendwie, ist ja auch allgemein hin bekannt und dass er irgendwie dann, dass er selbst Raketen baut und also so Privatraketen und die irgendwie mit irgendwie einem Side-Projekt bei der NASA oder sowas war das? Was war da irgendwie drin? Ich weiß nicht mehr genau.
Ich glaube, die haben so eine Firma gegründet, die dann entweder von der NASA aufgekauft wurde oder so. Also irgendwas war da. Das wird aber, kommt da beim Buch gar nicht so ganz raus. Kann man übrigens ganz kurz noch, also der Carmack ist ja jüngst zu dem Oculus Rift Leuten gewechselt.
Genau.
Also, das passt auch wieder ins Schema, ne? Weil er will dort sein, wo die aktuellste, modernste Computerprogrammierung stattfindet. Und das ist halt aktuell VR. Also geht er zu Oculus Rift, ne?
Ja, finde ich auch interessant, absolut. Und das ist schon eine coole Sache. Und was aber, genau, was ich mit diesem Nerd, mit diesem Verschlossenen und sowas, von einem anderen Podcast, also von Stay Forever, der Christian Schmidt zum Beispiel, die hatten es auch in einer der frühen Folgen, ehemals GameStar auch, in einer der frühen Folgen hatten sie es drüber, über Doom halt eben. Und Christian war wohl auch mal bei id Software zu Besuch und hatte Carmack mal interviewt und sagte selbst auch, also er hat quasi in dem Podcast es auch so, in der Folge kam das auch durch, dass er eigentlich wirklich genauso die Person ist. Und da waren auch Geschichten wie diese Id-Mom, die es dann irgendwie gibt, die an der Rezeption sitzt und so Geschichten, die saß da wohl immer noch. Also das ist unfassbar. Also, lustige Sache. Also
die sitzt wahrscheinlich immer noch da, das Büro ist halt leer oder sowas, aber die Id-Mom sitzt noch da. Zum Namen übrigens, weil zum Glück sagst du auch It, sonst hätte ich dich natürlich verbessern müssen. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen ID-Software. Ist aber irgendwie ganz komisch, weil eigentlich kommt das von Ideas from the Deep, das ist die Abkürzung. So hieß das erste, ich glaube, da war es noch keine offizielle Firma, sondern es waren halt nur die zwei, die so in ihrer Freizeit ein bisschen gebastelt haben. Und da müsste man ja eigentlich meinen, wieso Ideas from the Deep, dann müsste es ja doch I.D, also ID sein. Aber sie haben sich dann später nach dem S aus Sigmund Freuds Psychoanalysemodell, was also im Deutschen heißt das S in der deutschen Übersetzung, im Englischen ist das dann das It. Genau. Und deswegen nicht ID-Software aussprechen, sondern It-Software. Da haben sie sich dann danach benannt, weil das irgendwie gesagt hat, ja, das repräsentiert diese Wurzeln, die wir so haben. Das nur als Sache, die man auch aus dem Buch lernt. Aber du wolltest jetzt noch eine Geschichte erzählen.
Genau, die Geschichte ist also quasi ein Teil des Buchs, wie es losgeht oder was ich irgendwie so am lustigsten fand und am spannendsten und was man vorher sicher auch schon mal gehört hat, aber in dem Buch halt schön nochmal herausgearbeitet ist diese Geschichte mit Dangerous Dave in Copyright Infringement. Und das ist so das, wie sozusagen id Software zum allerersten Mal einen richtigen Durchbruch erreicht hat. Und zwar hat Carmack halt das irgendwie zum allerersten Mal geschafft, Side-Scrolling auf dem PC darzustellen. Das heißt, ein richtiges, echtes Scrolling auf einem PC darzustellen, indem er Dangerous Dave, einen Charakter, den John Romero erstellt hatte, den hat er in quasi in Super Mario 3 eingebaut und hat quasi ein komplettes Level von Super Mario nachgebaut und das komplett gescrollt hat. Und das war, kann sich da irgendwie für die jüngeren Zuhörer sozusagen, früher war das einfach nicht so, dass der PC Konsolen voran war. Früher war es eben genau umgekehrt. Da waren Konsolen, da waren NES, das hatte einfach sauberes Scrolling und es hatte 8-Bit-Optik und auf dem PC war man halt irgendwie noch bei EGA und das sah alles noch ein bisschen schmandisch aus und hat vom Scrolling her war auch nichts sauber. Ja. Und er hat es halt irgendwie geschafft, es zu portieren. Und war halt eines Tages irgendwie morgens, kommt Romero rein und sieht halt irgendwie das Ding, sieht die Demo auf seinem Rechner, macht einen Rechner an und sieht halt eben, dass da Super Mario flüssig läuft und das war dann ihr erster Durchbruch. Und
ich glaube, ich mit so einem Post-it, ne? Er hatte nur so ein Post-it auf der Tastatur oder sowas mit so, ja, Start, weiß ich nicht,
genau.
DangerousDave.exe oder irgendwie so.
Genau. Und dann startet er das und dann ist es halt gelaufen und muss wohl irgendwie komplett Romeros Kopf explodiert sein, verständlicherweise, weil das einfach eine technische Errungenschaft war, die unglaublich ist. Ja, anschließend haben sie es dann wohl irgendwie Nintendo angeboten und haben gesagt, hier, wir portieren Super Mario auf den PC. Und dann hat Nintendo aber abgelehnt, weil, manche Dinge ändern sich nie.
Das stimmt, ja. Nintendo hat angeblich, zumindest steht es im Buch so, einen freundlichen Brief geschrieben und hat gesagt, ja, das ist eine eindrucksvolle technische Leistung, aber wir haben kein Interesse dran, den PC-Markt anzugehen. Und deswegen vielen Dank und in der Fußnote stand dann wahrscheinlich, wir verklagen euch, wenn ihr das jetzt nicht aufhört. Aber nee, also genau solche Geschichten sind da eben drin. Jetzt kann man sich aber natürlich berechtigterweise so ein bisschen die Frage stellen, so, ja, ist ja ganz nett, aber warum soll ich denn die Geschichte nachlesen, wie id Software entstanden ist? Das hat extrem viel Auswirkungen bis heute auf die Branche. Also nicht nur, weil da auch so Namen eben, du hast ja schon American McGee, der dann später auch mal mit hier eigenen Sachen bei EA, glaube ich, oder was? Wo war das,
Alice? Ja, ja.
Bei genau, EA hat EA. Es dann probiert als Game Designer mit. Da war er einer der wenigen, der seinen Namen dann auf der Packung, hieß es dann American McGee's Alice in Wonderland oder sowas, wie es erste hieß. Aber dann Mark Rain, der dann später als Gründer und der ist bis heute, glaube ich, Vice President bei Epic Games, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder ist er President oder so? Auf jeden Fall sehr wichtig bei Epic Games. Der hat am Anfang in dem Business Development da kurz aufgeholfen. Dann dieses ganze, okay, Doom kommt raus und auf einmal gibt's eine Gewaltspieldiskussion in den USA, die ja in Deutschland letztendlich zur Gründung der USK geführt hat, die in Amerika zur Einführung dieses ESRB-Ratings, also der Altersklassifizierung von Videospielen. Das war was man vorher nicht kannte. Dafür hat es gesorgt. Microsoft hat die Gaming-Schnittstelle DirectX entwickelt, weil sie wollten, dass Doom auf Windows 95 läuft.
Ja.
Und auf einmal war DirectX der Standard für Gaming-Entwicklung und Windows hat den Siegeszug der PC-Betriebssysteme, weil es war vorher, war das nicht selbstverständlich, dass man auf Windows gespielt hat. Und das sind alles so Sachen, die dann im Buch vorkommen. Hier Nazi-Symbolik bei Wolfenstein, sowas. Auf einmal hast du eine Diskussion, warum dürfen Spiele Nazi-Symbole nicht zeigen, aber Filme, Bücher oder so dürfen sie zeigen. Und das sind alles solche Sachen, die, ich wiederhole mich, aber bis heute irgendwie Einfluss auf unsere Branche haben. Später ist ja dann, ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen, ist er dann ja auch rausgeflogen bei id Software, der Romero, und hat dann Ironstorm gegründet, die dann mit Deus Ex und Thief und so wirkliche Marken, die bis heute bestehen, gegründet haben. Sein eigenes Daikatana, da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber also ich finde das halt an jeder Stelle in dem Buch interessant, was diese kleine Firma, und die war wirklich klein, also das waren, ich glaube, zum höchsten 15 Leute oder sowas. Ja. Später sind es dann ein bisschen mehr geworden, als sie dann irgendwie ein bisschen größer geworden sind, als dann Romero raus war und sie dann irgendwie an Quake 2 und 3 gearbeitet haben und so. Aber trotzdem eine relativ kleine Firma, was die für einen gigantischen Einfluss auf die komplette Branche haben und was damals dann eben für Sachen ausgelöst worden, die bis heute Einfluss auf die Games-Industrie haben.
Ja, und es ist halt auch schön, wirklich das zu lesen. Ich meine, wenn gerade so bei einem Doom, ich meine, das war 93, da war ich 12. Ja, realistisch, ich durfte es noch nicht spielen, ist trotzdem passiert. Wir haben das einfach im Netzwerk gespielt und irgendwie bei einem Kumpel, dessen älterer Bruder das hatte. Und du liest dieses Buch und du fühlst dich dahin zurückversetzt. Oder Duke Nukem genauso irgendwie, auch gezockt im Netzwerk und es ist großartig, es transportiert halt echt Emotionen und auch noch, und obwohl es irgendwie genau, wie du sagst, halt auch dieses, den Storytelling-Aspekt von Videospielgeschichte halt eben genauso verarbeitet. Also es ist super recherchiert, und ja, es packt das einfach in ein lesbares, super lesbares, super unterhaltsames Buch. Und für ich glaube, es ist für die Leute, die die Zeit nicht erlebt haben, also klar, ich meine jetzt irgendwie so an Zeiten davor, Hovertank oder sowas, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, oder hab ich auch nie gespielt, und natürlich irgendwie einen Commander Keen auch erst after the fact sozusagen, aber für die Leute, die es nicht erlebt haben, die sollten es definitiv lesen, weil halt eben der geschichtliche Aspekt ist. Und wer es erlebt hat, dem geht ständig das Herz auf, weil er irgendwie solche Momente irgendwie mitbekommt.
Ganz kurze Anmerkung noch, auch weil du Duke Nukem gesagt hast, das Apogee, wie die Firma so früher hieß, ja. Daraus ist ja dann 3D Realms geworden. Also genau. Sprich, und Apogee war der erste Publisher von id Software. Also ja. Da haben sie mit denen auch wieder zusammengearbeitet. Also an jeder Stelle ergibt sich, jetzt sind wir wieder bei diesem Verschwörungsnetz, so wie du wirklich von einem Punkt kannst du überall in die Pfeile ziehen, zu welche Firma, wer ist dann rausgegangen bei id, hat dann was andere gemacht, wer ist dann, was ist daraufhin dort passiert und so. Also wie du im Grunde aus diesem kleinen Zündfunken id ein komplettes Netzwerk an Games und Spielen und Spielefirmen, die darum entstanden sind, irgendwie zusammen ja in so einem Plan erstellen kannst. Und das finde ich halt irgendwie total interessant. Und deswegen, ich würde fast so weit gehen und sagen, ist eigentlich völlig egal, ob man die Zeiten erlebt hat oder nicht. Wenn man sich irgendwie für Games interessiert, ist das einfach eine mega interessante Lektüre, weil sie, wie gesagt, geschrieben ist wie ein Thriller. Also es ist echt spannend, weil sie natürlich auch diese klassische hier From Rags to Riches und Back so ungefähr Story hat. Also so dieses, okay, die beiden sind ja echt mehrfache Millionäre geworden. Und dann ging es auf einmal darum, okay, dann sind diese zwei Typen mit irgendwie Anfang 20, die dann auf einmal überlegen, ja, sollen wir uns noch einen vierten Ferrari kaufen oder nicht? Und dieses, ja, aber die 180 PS von meinem Ferrari sind mir ein bisschen langsam. Der Carmack bringt dann seinen irgendwie zum Aufmotzen. Dann wird irgendwie in diesem kleinen, die sind da irgendwo in der Nähe von Dallas in so einem kleinen Ort, da lassen sie dann den Flughafen sperren, damit sie da ein Rennen machen können, alle mit den Firmen-Ferraris oder Firmenrennwagen und sowas. Also auch so dieses, da kommt dann dieses Rockstar-Image wieder mehr raus. Und das ist einfach halt total interessant. Und dann auch so dieses, aber dass die zwei dann halt einfach, weil sie beide so starke Charaktere und so starke Sturköpfe auch manchmal sind, ist dann aber auch irgendwie witzigerweise oder tragischerweise oder weiß ich nicht, nicht so lange miteinander ausgehalten haben und das Ganze dann halt auch irgendwie in die Brüche gegangen ist. Ich habe schon gesagt, Carmack hat dann Romero rausgeschmissen und es war dann irgendwie so, dass dann da ein zerrüttetes Verhältnis war und haben sie mal wieder versucht zusammenzuarbeiten. Also es ist tatsächlich auch immer so, ja, also fast wie bei Guns N' Roses, kann man so ungefähr sagen, wo man auch sagt, okay, du hast jetzt, um die Brücke nochmal zum Anfang zu schlagen, also du hast halt jetzt da halt irgendwie hier Slash und Axel und irgendwie beide zusammen kann was Geiles werden, kann eine geile Mischung werden, aber die können sich irgendwie nicht leiden und dann geht's auseinander und total erfolgreich vorher und dann sagen alle, macht doch wieder mal was zusammen und so, also im Grunde so dieses Rockstar-Dasein und dass diese It-Leute halt einfach so die Rockstars der Gaming Branche waren, die frühen Rockstars, ist ein Vergleich, der meiner Meinung nach irgendwie passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, das passt, absolut. Also schon. Ist wirklich eine Geschichte und ich meine, im Gegensatz zu Guns N' Roses war niemand ein wirkliches Brain, glaube ich. Also, aber die haben einfach alle nur gesoffen ohne Ende und Drogen genommen und gute Musik gemacht trotzdem. Aber, oder gerade deshalb. Aber ist ein guter Vergleich auf jeden Fall. Also ich meine, im Buch heißt es ja wirklich der Rockstar und der Rocket Scientist. Aber im Endeffekt, wenn du so liest, so Aktionen, wie sie dann auch irgendwie auf die allererste Doom-Convention, auf das allererste Multiplayer-Event war das, glaube ich, dann hingehen und Shirts irgendwie anhaben, Doom-Shirts, wo hinten drauf steht, wrote it, also ich hab's geschrieben, und sich dann halt irgendwie von den Fans dort beknien lassen und so, und wo dann Leute à la Wayne's World, also es gibt's irgendwie, glaube ich, auch eine Szene im Buch, wo dann einer à la Wayne's World halt irgendwie vor ihnen auf die Knie geht und sagt, we are not worthy, wir sind unwürdig und so, und das ist schon echt, hat man hinterher wirklich so das Gefühl, dass das hat so stattgefunden, oder das ist, kann man einfach auch so sagen. Also sind wirklich die Rockstars der Spieleentwicklung.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich erden solche Bücher immer wieder so ein bisschen in Bezug auf Games-Entwicklung. Also da wird einmal auch bewusst, dass an so einem Spiel halt viele Menschen echt hart arbeiten. Und dass selbst dann noch nicht sichergestellt ist, dass ein gutes Produkt erscheint. Und wie schwierig das ist, ein gutes Spiel zu programmieren. Also siehe Daikatana, was hier Romero dann danach gemacht hat, was halt dann irgendwie, ich glaube, bis heute als schlechtestes Spiel aller Zeiten gilt. Also das heißt, der beste Programmierer ist nichts ohne den Game Designer und vice versa. Also das heißt, der beste Game Designer, der Romero, sicherlich ein guter Game Designer, aber wenn er keinen guten Programmierer dafür hat oder jemand anders, der ihm da irgendwie wieder in die Schranken weist, dann macht er halt so ein Monster wie Daikatana, was dann irgendwie kein gutes Spiel wird. Und das nötigt mir dann immer so wieder so ein bisschen Respekt ab, dass man halt vielleicht auch mal selber, wenn man, also gerade wenn man also ein bisschen als jetzt hier Podcaster oder Kritiker oder sowas mit Spielen beschafft, dass man halt vielleicht auch mal einfach denkt, da sind immer noch Menschen dahinter. Also man sieht dann oft meistens nur das Produkt und drischt halt gerne drauf ein und sagt halt dann hier, ja, das ist alles scheiße und was wird das alles für faule Hunde und wie kann man denn sowas nicht sehen und wie kann man denn so einen Haufen Software-Schrott abliefern? Aber dass da eigentlich auch Menschen dahinter sind und dass es halt selbst, wenn du die perfekten Bedingungen hast unter echt talentierte Leute, dass das nicht automatisch heißt, dass da ein gutes Spiel rauskommt. Und immer wenn ich so Bücher über Spieleentwicklung lese, dann sorgt es dafür, dass ich mich selber immer wieder ein bisschen so geerdet fühle und mir das zunehmend auch mehr Respekt immer wieder abnötigt, was für eine tolle Leistung es auch im Gegenzug ist, ein gutes Spiel zu entwickeln.
Ja, eben. Also ich meine, ich sehe es auch ständig, wenn man irgendwie, ich habe mit den Teams natürlich irgendwie mehr Kontakt bei uns und sehe da auch ständig die Leute und sehe die Leute, die hinter den Spielen sind. Und da hat man auch einen ganz anderen Respekt davor, selbst als Mitarbeiter. Und ich meine, ich war vorher auch Journalist und habe vielleicht auch dann einen anderen Blick darauf gehabt und jetzt einen komplett anderen Blick bekommen. Und so ein Buch ist dann auch für mich trotzdem wieder sowas, wo ich sag, so tiefe Einblicke hat man natürlich auch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das erdet, auf jeden Fall.
Also das heißt jetzt nicht, dass man Spiele nicht kritisieren darf oder dass man jetzt irgendwie Fehler nicht ansprechen darf, so habe ich es jetzt nicht gemeint, sondern halt nur so im Sinne von einfach auch mal so sich ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen drüber nachdenken. Sachliche Kritik stört keinen, aber wie gesagt, Todesdrohungen gegen Entwicklungsstudios wegen Spieleverschiebungen und sowas. Ich glaube, da sind wir uns eh einig, dass das Blödsinn ist, aber dass man vielleicht auch mal einen kleinen Bug nicht ganz so groß aufblasen muss, wenn er nur ein kleiner Bug ist, so ungefähr. Ne?
Eben.
Also, wie gesagt, hochspannende Lektüre. Ich kann es wirklich, also ich habe es ja auch erst jetzt gelesen und kann auch tatsächlich sagen, dass es sich, obwohl die Geschichte sowieso ewig lang her ist oder obwohl das Buch auch schon von 2013 ist, es lohnt sich bis heute, das zu lesen und wird sich wahrscheinlich auch in weiteren Jahren noch lohnen. Einziger Wermutstropfen gibt's bisher nur auf Englisch, hat mich jetzt nicht gestört, aber wer das Englisch nicht ganz so mächtig ist, es gibt keine deutsche Übersetzung und ich gehe mal davon aus, nachdem es jetzt 2003 erschienen ist, nach über 13 Jahren, wird wohl auch keine deutsche Übersetzung mehr kommen. Also es sei denn, jetzt aufgrund dieses Podcasts kommen so viele Anfragen an den Verlag, die jetzt alle sagen wollen, wir wollen das auf Deutsch oder so, dann
aber 100 pro, also anders geht's gar nicht.
Gehe ich fest von aus, ja. Vielleicht, wer jetzt sagt, Englisch lesen ist nicht so meins, aber Englisch hören, ich habe gesehen, es gibt eine Hörbuchversion, die von Will Wheaton gelesen wird. Also vielleicht, wenn man sich das anhören möchte, dann ist das vielleicht eher ein Tipp.
Ja, eben, genau. Und es soll wohl auch, gibt wohl auch Gerüchte, oder John Romero hat wohl auch gesagt, dass 2015, dass es eine Neuauflage des Buchs geben soll, eine aktualisierte. Aber wann die kommt, keine Ahnung.
Eine Verfilmung habe ich auch mal letztens gelesen. Also nicht letztens, sondern also ich habe nochmal natürlich nachgeschaut, über das Buch ein bisschen recherchiert und da habe ich gesehen, dass es irgendwann mal vor, aber das ist auch schon wieder irgendwie 10 Jahre her, da hieß es mal, dass Masters of Doom tatsächlich verfilmt wird mit, ich weiß gar nicht mehr wem, also wer halt damals so diese It-Schauspieler, also die nicht die It, sondern die It-Schauspieler waren. Da gibt's ja immer so aktuelle Schauspieler, die gerade so dann alles spielen, wo du sagst, ja, der kommt ja in jedem dritten Film vor. Heute wäre es dann wahrscheinlich zum Beispiel, wie heißt der von Parks and Recreations und Jurassic World und so, der alles spielt aktuell?
Der auch Indiana Jones spielen sollte. Wie heißt es dann? Genau.
Aber du weißt, wen ich meine,
ja. Ja, klar.
Der würde das wahrscheinlich jetzt, wenn es jetzt 2016 verfilmt würde, würde der wahrscheinlich eine Rolle bekommen. Ja,
ich würde mir einfach The Rock als John Romero wünschen.
Ja, stimmt.
Mit langer Perücke einfach.
Das wäre tatsächlich cool. Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, tolles Buch und wir haben beileibe nicht alles verraten. Also wer jetzt Angst hat und sagt, ja, ich habe ja im Podcast jetzt schon die ganzen coolen Geschichten gehört, da ist noch so viel mehr drin. Wir haben tatsächlich nur so ein paar Rosinen jetzt rausgepickt, aber es ist wirklich einfach auch nochmal, selbst wenn man tatsächlich weiß, wie es ausgeht, also ich wusste ja dann auch, okay, Romero ist dann rausgegangen, hat dann Daikantana gemacht und dann Iron Storm und so, das wusste ich auch alles vorher, vielleicht nicht mehr so präzise, wie es dann jetzt in dem Buch nochmal aufgeschlüsselt wird, aber ich wusste ja im Endeffekt auch, wie es ausgeht und habe es mir dann trotzdem nochmal zumüte geführt. Also im Grunde kann man das Buch fast nicht spoilern, man hat trotzdem Lesegenuss. Nee.
Ja, und auch immer cool, irgendwie nochmal das Buch zur Hand nehmen und oder beim Lesen einfach vielleicht irgendwie einen Rechner zur Hand nehmen und mal nachgucken und auf YouTube gehen und einfach mal Spielszenen von den ganzen Spielen nochmal nachholen. Das hat mich auch irgendwie, fand ich auch sehr cool. Also gerade bei den Sachen, die ich überhaupt gar nicht kannte, so wie jetzt irgendwie Catacomb 3D, was direkt vor Wolfenstein 3D rauskam, die Ähnlichkeiten dazu dann auch nochmal gucken. Das war echt, war cool.
Was ich mich beim Buch, das müsste ich eigentlich mal recherchieren, und vielleicht weißt du das vielleicht auch, also Doom hatte ja noch kein Fadenkreuz. Da hast du ja im Prinzip einfach nur nach vorne geschossen, aber du konntest noch nicht nach oben und du konntest noch nicht wirklich zielen oder sowas. Und ich habe mir dann überlegt, war dann Quake das erste Spiel, was dann Fadenkreuz hatte? Oder
weil dann Quake war das, nee, du hast bei Duke Nukem 3D hattest du auch schon ein Fadenkreuz und du konntest zumindest mit den Bild nach oben, Bild nach unten Tasten zielen. Maus- und Tastatursteuerung war, glaube ich, noch nicht, aber doch, du konntest, also ein Fadenkreuz konntest du auf jeden Fall schon einblenden, bei Duke, das weiß ich.
Okay, dann war es wahrscheinlich Duke. Aber es ist so krass, das kann man sich heute ist es so Standard, man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das erste Doom noch kein Fadenkreuz hatte und man noch nicht nach oben oder nach unten gezielt hat, sondern einfach nur nach vorne in den Bildschirmausschnitt mehr oder weniger reingeschossen hat. Also man hat nicht gezielt, sondern man hat halt einfach auf das geschossen, was vor einem war. Und dann halt auch so dieses heute hat jede Waffe und jeder Shooter hat einen Scope, sowas. Gibt's auch erst seit dem ersten Call of Duty. Und das sind alles so Sachen, da merkt man auch mal, wie so Spieleentwicklung voranschreitet, ne? Und was es da alles gar nicht gab damals, was man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass ein Spiel das nicht hat. Also
ja, eben.
Gut, alles klar, Jan. Dann, also gesagt, wir empfehlen das sehr. Wer es noch nicht gelesen hat, gibt's, obwohl es halt, wie gesagt, Englisch ist, bei allen gängigen Buchhändlern kann man da problemlos bestellen. Hat auch sogar so eine normale ISBN-Nummer. Da kriegst du das auch dann irgendwie, wenn du die angibst. Wir verlinken es aber auch noch mal im Blogpost. Auch verlinken im Blogpost tun wir die nicht vorhandene Webseite von Jansen Joses, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben. Ihr seid aber auf Twitter und Facebook unterwegs. Da kann man euch dann finden.
Genau. Absolut.
Alles klar, dann dir vielen Dank, Jan, und dann bis bald.
Danke gleichfalls, Daniel, und bis bald.
Ciao. Ciao.